hören jetzt die Worte aus Johannes 13, die ersten 4 Verse, und dann aus Johannes 14, die ersten 3 Verse. Das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Und Kapitel 14. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Wir wollen nun, so wie wir es können, bitte aufstehen und gemeinsam.
Letzte Worte eines Menschen sind für die Zurückbleibenden meist etwas sehr Kostbares. Und das ist bei Jesus auch so. Wie gewichtig sind seine 7 letzten Worte am Kreuz? Wie herrlich für uns alle sein Siegesruf: Es ist vollbracht. Aber auch die Zeit des Abschiednehmens davor ist kostbar. Wenn es ans Abschiednehmen geht, werden noch einmal die Dinge gesagt, die dem Scheidenden, für die Zurückbleibenden ganz besonders wichtig sind. Ich denke da an die Abschiedsreden des Mose in 5. Mose 31 bis 33, an die Abschiedsrede des Josua in Josua 23 bis 24 und an den Abschied des Apostels Paulus in Apostelgeschichte 20. Die sind in ihrer Dringlichkeit und Intensität ergreifend zu lesen. Ich empfehle euch für eure persönliche stille Zeit, lest diese Texte mal. Doch was sind menschliche Abschiedsreden im Vergleich zu dem, was Jesus als Sohn Gottes seinen Jüngern zum Abschied noch auf den Weg geben will? Aus der letzten Woche Jesu sind uns 2 große Reden des Herrn an seine Jünger überliefert. Seine Endzeitrede. Hier spricht Jesus ganz als Prophet seines Volkes. Und dann seine Abschiedsreden. Hier spricht Jesus ganz als der Hirte seiner Jünger. Die Endzeitrede finden wir nur in den synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, nicht aber bei Johannes. Die Abschiedsreden, die finden wir nur bei Johannes, Kapitel 14 bis 16, nicht aber in den synoptischen Evangelien. In der Endzeitrede gibt Jesus seinen Jüngern die Außenschau des Kommenden in der Geschichte. In den Abschiedsreden gibt Jesus seinen Jüngern die Innenschau des Kommenden, seine Heilsgeschichte. Bevor Jesus zum Vater geht, will er seinen Jüngern zeigen, wie es weitergeht, ihnen Orientierung und Hoffnung geben. in seiner Endzeitrede auf den äußeren Linien der Heilsgeschichte, in seiner Abschiedsreden auf den inneren Linien der Heilsgeschichte. Wir wollen uns jetzt zunächst einmal die Situation vor Augen führen, in der unser Herr seine Abschiedsreden gehalten hat. Nach Matthäus 26, 1 bis 2 hat der Herr am Mittwochabend seine große Endzeitrede auf dem Ölberg im Kreis seiner Jünger gehalten. Am Donnerstag schickt er Petrus und Johannes los, um eine geeignete Räumlichkeit für das Passa vorzubereiten. Doch Jesus selbst hat bereits einen Raum hierfür ausgesucht und sendet die Jünger zu dem Hausherrn mit den Worten, Matthäus 26, Vers 18, geht in die Stadt zu dem und dem und sprecht zu ihm, der Lehrer sagt, meine Zeit ist nahe, bei dir halte ich das Passa mit meinen Jüngern. Das hat mich fasziniert. Selbst bei der Organisation des äußeren Rahmens ist nichts dem Zufall oder dem Organisationstalent der Jünger überlassen. Auch in den äußeren Dingen ist Jesus der Herr und hat alles in seiner Hand. Und daran wollen wir auch bei unseren Planungen immer denken. Stichwort Gemeindefreizeit, aber nicht nur. Für dieses letzte Abendessen mit seinen Jüngern hat Jesus selbst den Raum, die Örtlichkeit ausgesucht. Es ist nach Lukas 22, Vers 12 ein großer, mit Polstern ausgelegter, getäfelter Obersaal. Er wird als der Abendmahlsaal in die Geschichte eingehen. Und mich fasziniert dabei vor allem die Art der Buchung dieser Location. Jesus lässt dem Hausherrn einfach ausrichten, meine Zeit ist nahe. Bei dir halte ich das Passa mit meinen Jüngern. Das ist nicht die Bitte eines Gastes, sondern die Verfügung eines Herrn. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wie hätten wir damals reagiert? Wie reagieren wir denn heute, wenn Jesus einfach mal so über die Räume unseres Lebens verfügt, unsere Zeit, unser Geld, unsere Pläne. Der Hausherr damals hat es richtig gemacht. Er hat Jesus ohne Widerspruch seinen Obersaal zur Verfügung gestellt. Und damit wird er zum Gastgeber eines großen Geschehens. Des letzten Abendessen Jesu mit seinen Jüngern, der Abschiedsreden und der Einsetzung des Herrenmahles. Bis heute, bis in diesen Moment wirkt fort, was dort in diesem Obersaal begann. Und ich finde das faszinierend, dieser Gastgeber, dieser Hausherr, der hatte bestimmt andere Pläne mit diesem Obersaal. Und jetzt kommt Jesus und sagt, den Raum, den will ich haben, den brauche ich. Und er stellt Jesus einfach nur diesen Raum zur Verfügung. Und da kommt Jesus rein. Und in diesem Raum geschieht etwas, was bis heute seine Heilswirkung zeigt. Was hat dieser Mann gemacht? Er hat einfach nur Jesus seinen Raum zur Verfügung gestellt. Hier hast du. Und Jesus kommt rein. Und dann geschieht etwas Wunderbares, was Zeit und Ewigkeit überdauert. Wir sehen daran, es ist ein Privileg, Jesus dienen zu dürfen. Sei es mit einem Obersaal oder mit anderen Ressourcen unseres Lebens. Und ich möchte euch das bewusst machen. Also ich denke, wenn wir mal beim Herrn sind, dann werde ich vielleicht diesem Mann irgendwann begegnen und der wird sagen, ach, ich war übrigens der, der damals Jesus diesen Raum da zur Verfügung gestellt hat. Ja, Sag ich, oh toll, dass du das gemacht hast. Wir haben manchmal so wenig nur zu tun. Einfach nur Jesus die Räume unseres Lebens zur Verfügung zu stellen. Er ist der Herr. Dass er reingeht, dass er seine Herrschaft darin lebt und seine Wunder darin tut. Das kann ganz konkret der Raum sein, wenn wir Gastfreundschaft üben. Gastfreundschaft ist was ganz Großartiges. Aber das meint übertragen natürlich alle Räume unseres Lebens. Zeit, Geld, Kraft. Und dabei dann nicht zu murren, oh Mann, jetzt muss ich schon wieder Jesus dienen. Sondern es als ein Privileg, ein Vorrecht zu verstehen, dass Jesus in den Raum meines Lebens kommt. Also wenn unser Bundespräsident oder unsere Bundeskanzlerin sagen würde, also wir brauchen jetzt unbedingt hier mal euren Raum, ganz wichtig, ganz toll, den will ich benutzen. Ja, Ehre, große Ehre. Jesus kommt und sagt, bei dir will ich wohnen. Bei dir will ich einkehren, bleiben, wirken, handeln. Bei dir. Das ist doch ein Privileg. Da stehe ich doch nicht da und sage, oh Mann, jetzt muss ich aufräumen. Und ich kann mit dem Raum auch nichts anderes mehr machen. Eigentlich wollte ich da eine Party machen. Jetzt kommt da Jesus rein. Das ist ein Privileg. Herr, zu mir, in meinen Raum. Danke. Aber da müsste doch auch unser Gesicht nicht so verkniffen und so griesgrämig sein. Och, wir müssen wieder Jesus dienen. Ich wünschte mir, dass die Freude, der Stolz, dieses Bewusstsein, was es für ein Vorrecht ist, Jesus dienen zu dürfen, dass Jesus sagt, dich will ich, deinen Raum will ich, dein Leben will ich, dein Herz will ich. Ich sage, aber Herr, doch, danke. Und das auch in dem, was wir tun, auch in der Gemeinde tun. Und was wir in der Gemeinde tun, das tun wir doch auch für Jesus. Dass uns diese Freude erfüllt, das ist ein Privileg, Jesus dienen zu dürfen. Und nicht immer, oh Mann, ist das alles anstrengend. Der Apostel Paulus, der schreibt in Kolosser 3 mal was sehr Interessantes. Er wendet sich an die Sklaven. Es gab viele Sklaven damals, die Christen wurden. Und die Sklaven standen an der untersten Ebene menschlicher Hierarchie. Ganz unten. Und denen sagt der Apostel Paulus, was ihr tut, arbeitet von Herzen. Als dem Herrn und nicht den Menschen. Das gibt uns doch die Richtung für unsere Arbeit, für unseren Dienst. Wir sollen das, was wir tun, nicht für Menschen tun, schon gar nicht für uns selbst, sondern für Jesus. Da kann dann sogar das Putzen einer Toilette zum Gottesdienst werden, für Jesus. Und wenn dieses Bewusstsein uns erfüllt, dass auch die niedrigen Arbeiten, die wir tun, Staubsaugen hier in dieser Riesengemeinde, sauber machen, in der Küche arbeiten dafür, dass das gelingt, dass ich das nicht für die hier mache, sondern für Jesus, dann stehe ich auch nicht da und sage, oh, das bemerkt keiner und mir dankt auch keiner und warum muss ich das schon wieder alleine machen? Ich tue es für Jesus und das ist ein Privileg. Wenn ich das für Jesus tue, dann tue ich es anders. Also mich würde das immer noch nicht faszinieren, bestimmte Arbeiten zu tun, per se. Toilette putzen bleibt Toilette putzen. Das ist nichts, wobei für sich so eine Euphorie entsteht. Aber es für Jesus zu tun, verändert meine innere Einstellung zu dem, was ich tue. Und Jesus ist immer unsere Einstellung wichtig. Nicht, ob wir was Großes oder was Kleines tun, sondern dass wir es für Jesus tun. Darum geht's. Hier geschieht es. Er gibt sein Ober. Er stellt einfach nur den Raum Jesus zur Verfügung. Und Jesus tut etwas, worüber wir heute noch reden und wovon wir heute noch leben. Dieser Obersaal bildet also den Rahmen für das, was uns ab Johannes 13 berichtet wird. Wegen Johannes 14, 31 und 18, 1 wissen wir nicht ganz genau, ob Johannes 13 bis 17 insgesamt dort stattgefunden hat oder ob wir uns Johannes 15 bis 17 schon auf dem Weg nach Gethsemane vorstellen müssen. Das können wir nicht genau sagen, aber ich stelle mir das eigentlich, so wie ich den Text verstehe, alles in diesem Abendmahlsaal vor. Lassen wir das offen. Es ist Donnerstagabend. Ab jetzt werden sich die Ereignisse überstürzen. 24 Stunden später liegt Jesus bereits im Grab. Hier wird wirklich kurzer Prozess gemacht. Keine 24 Stunden braucht es, um Jesus festzunehmen, ihm den Prozess zu machen, das Urteil zu sprechen, ihn ans Kreuz zu schlagen und auch noch zu beerdigen. Wenn es darum geht, Jesus loszuwerden, dann mahlen selbst die langsamen Mühlen der Justiz plötzlich rasend schnell. Ich habe ja 25 Jahre in der Justiz gearbeitet. Da ist schon was dran, dass die Mühlen der Justiz sehr langsam mahlen. Aber hier, binnen 24 Stunden von der Festnahme bis zur Beerdigung, da dauert es ja bei uns schon länger, jemanden zur Beerdigung zu bekommen. Ganz schnell. Der Mensch will Jesus loswerden. Da spurt mit einmal sogar die Justiz. Zwei Kapitel benötigt Johannes nur, um uns davon zu berichten, Kapitel 18 bis 19. Fünf Kapitel nimmt sich Johannes hingegen, um von diesem letzten Abend Jesu mit seinen Jüngern zu berichten. Versteht ihr? Fünf Kapitel, das ist ganz viel Raum. Und Johannes 13 bis 17 zeigt uns, wie viel Zeit sich der Herr für seine Jünger nimmt, um sie auf den kommenden Abschied und das danach vorzubereiten. Allein diese Beobachtung macht die große Liebe Jesu zu den Seinen deutlich. Und mit dieser Feststellung beginnt jetzt auch dieser Bericht im Abendmahlsaal in Johannes 13. Wir lesen Johannes 13, Vers 1. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung, das ist immer noch meine Liebste. Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Johannes 13, Vers 1 ist wie eine Überschrift über dem ganzen Passionsgeschehen. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Die Stunde, auf die sein ganzes Leben ausgerichtet war. Am Beginn seines Wirkens bei der Hochzeit zu Kana, da musste er seiner Mutter noch sagen, Johannes 2, Vers 4, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und in Johannes 7, Vers 30, als die Menschen sich schon über ihn geärgert haben und ihn am liebsten getötet hätten, da lesen wir, niemand legte die Hand an ihn, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Das ist jetzt anders. Jetzt ist das anders. Aber Jesus war sich der Zeit Gottes in seinem Leben immer sehr bewusst. Er wusste um die Stunde Gottes, um die Zeit Gottes in seinem Leben. Und das wollen wir von unserem Herrn lernen. Es geht nicht nur um das Ob und das Wie, sondern es geht auch um das Wann. Bei Gott hat alles seine bestimmte Zeit und Stunde. Und deshalb lautet die Antwort Gottes auf manche Fragen unseres Lebens nicht nur Ja oder Nein, sondern manchmal eben auch noch nicht. Noch nicht. Und dieses noch nicht, das ist für uns am schwersten auszuhalten. Aber es ist so wichtig, auf die Stunde Gottes zu warten und hier nicht auszubrechen und selbst sich zu nehmen vor der Zeit, was Gott schenken möchte zu seiner Zeit. Was das auf der persönlichen Ebene bedeutet, sehen wir im Leben des Abraham. Wie viel Leid und Kummer bis heute entstand aus dieser Eigenmächtigkeit mit Ismael. Aber auch heilsgeschichtlich, wie viel läuft schief, wenn wir heute schon Gottes Reich hier auf dieser Welt aufbauen wollen und meinen, heute sei das schon dran, dass die Gemeinde ein machtvoller Faktor in dieser Welt ist. Und ich verstehe, dass heute die Zeit der Auswahl der kleinen Herde, der Gemeinde ist und dieses Reich erst aufgerichtet wird, wenn Jesus kommt. Das ist so wichtig, auf Gottes Zeit, Gottes Stunde zu warten. Also halten wir das aus, wenn Gott einfach manchmal sagt, noch nicht. Ja, manchmal hören wir nicht Ja oder Nein und wir wissen nicht, was will Gott. Dann hören wir doch einfach erstmal nur dieses noch nicht. Als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen. Diese Formulierung ist überraschend. Eigentlich wäre hier ein Hinweis auf sein Leiden und Sterben zu erwarten gewesen. Aber der Blick Jesu geht weiter. Sein Leiden und Sterben ist nicht das Letzte dieser Stunde. Jesus sieht alles in der Zielperspektive. Und die heißt, aus dieser Welt zum Vater hinzugehen. Und von dieser Überschrift hier in Johannes 13,1 bis dann auch zu seinem Gebet in Johannes 17, dort die Verse 11 und 13, ist das der Grundton des gesamten Abschnitts. Hier heißt es, als Jesus wusste, aus dieser Welt zum Vater hinzugehen. Und in Johannes 17 betet er zweimal, Vater, ich komme zu dir. Das Kreuz ist die Mitte. An Kreuz und Sterben führt kein Weg vorbei. Aber die frohmachende Perspektive dieser Stunde liegt in dem Wissen Jesu, aus dieser Welt zum Vater hinzugehen. Und das darf auch bei uns so sein, wenn unsere letzte Stunde auf dieser Erde gekommen ist. Sterben bedeutet für ein Kind Gottes aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen. Machen wir uns das ganz klar. Wenn ein Kind Gottes stirbt, bedeutet das, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen. Und das ist doch was Großartiges. Durch seine Auferstehung hat Jesus den Weg zum Vater für uns freigemacht. Und wenn manche im hohen Alter sich fragen, ja, wozu bin ich immer noch hier? Deine Stunde ist noch nicht gekommen. Noch hat der Herr einen Plan. Noch will der Herr irgendetwas in dir, an dir, durch dich, mit dir, durch dich an anderen, allein durch dein Dasein an anderen bewirken. Der Herr hat so verborgene Wirkungsweisen. Wir verstehen oft nicht, wozu soll das sein? Wir denken, wir bewirken doch gar nichts mehr. Aber der Herr bewirkt etwas im Verborgenen. Wenn seine Stunde gekommen ist, dann werden auch wir aus dieser Welt zum Vater hingehen. Und das wird ein großer, großer Jubel sein. Wir lesen weiter. Da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Auch dieser Teil der Überschrift ist ganz wunderbar. Wie werden die Jünger Jesu hier genannt? Die Seinen. Die Seinen. Hier steht im Griechischen das Wort Idios. Es bezeichnet persönliches Eigentum oder ein enges Verhältnis. Also entweder jemand gehören oder zu jemand gehören. Wir gehören Jesus und wir gehören zu Jesus. Beides stimmt. Wir sind die Seinen. Wir gehören Jesus und wir gehören zu Jesus. Das bedeutet zweierlei. Erstens, wir sind sein Eigentum. Er ist unser Herr. Er hat das volle Verfügungsrecht über unser Leben. Wir gehören ihm mit allem, was wir sind und haben. Im bürgerlichen Gesetzbuch, da heißt es, der Eigentümer einer Sache darf mit dieser Sache nach Belieben verfahren und jeden anderen von der Einwirkung auf diese Sache ausschließen. Das ist Eigentum. Das ist das Recht des Eigentümers. Machen wir uns das klar. Wir gehören Jesus. Wir sind Eigentum Jesus. Jesus ist unser Herr. Und das bedeutet, er hat volles Verfügungsrecht über unser Leben. Wir gehören nicht mehr uns selbst. Und manchmal zitter ich bei dem Gedanken ganz schön. Wenn der Herr nämlich mit meinem Leben machen kann, was er will. Denn das ist sein Recht als mein Eigentümer, mein Herr. Und dann stehe ich da und zittere und fühle mich ausgeliefert und denke, ist das nicht gefährlich, dass ich ihm gehöre und er mit mir machen darf, was er will? Dann denke ich, nein. Denn er ist was? Liebe. Liebe. Was immer Jesus an und mit uns tut, ist immer aus seiner Liebe heraus zu uns getan. Jesus tut nichts, nicht eine einzige Sache in unserem Leben, die er nicht aus seiner Liebe zu uns heraus tun würde. Und darum brauche ich keine Angst zu haben, Jesus zu gehören. Darum brauche ich keine Angst zu haben, ihm das volle Verfügungsrecht über mein Leben einzuräumen. Denn was kann mir denn Besseres passieren, als dass jemand einfach nur mich liebt und alles, was er tut, Ausdruck dieser Liebe zu mir ist. Aber es ist wichtig, dass wir uns selber so erkennen und immer wieder beten, Herr, ich möchte das ganz bewusst sagen, ich gebe dir das volle Verfügungsrecht über mein Leben. Ich gehöre dir. Du bist mein Herr. Ich bin der Deine. Eigentum. Aber auch eine ganz besondere Nähebeziehung. Auch das wird ausgedrückt in diesem Die Seinen. Wir haben ein ganz besonders enges Verhältnis zu ihm. Er nennt uns nicht mehr Knechte, sondern Freunde. Wow. Freunde. Freunde des Herrn aller Herren, des Königs aller Könige. Da steht der Herr, da steht Jesus und sagt, das ist mein Freund, der ist mir ganz nah. Und vom Vater aus formuliert, wird dann gesagt, wir sind Kinder Gottes, seine Kinder. An einer anderen Stelle wird gesagt, wir sind Hausgenossen Gottes, wir gehören zu ihm, zu seinem Haus. Wir sind Heilige, Auserwählte und Geliebte. Du kannst dich hinstellen und kannst sagen, ich bin ein Heiliger, ich bin ein Auserwählter, ich bin ein Geliebter. Aber nicht, weil ich so toll bin, weil ich so fromm bin, weil ich so toll glaube, sondern weil er mich auserwählt, zu sich gezogen hat, weil er mich liebt. Aber jetzt darf ich es eben auch wissen. Ich bin es, heilig, auserwählt, geliebt, weil es nicht in mir begründet ist, was ich tue, wie ich glaube, wie ich bin, sondern in dem, was er getan hat und tut, in ihm. Heilige, Auserwählte, Geliebte, Freunde, Kinder Gottes, Hausgenossen Gottes, Geheimnisträger Gottes. Wir könnten so viel aus der Bibel aufzählen, was diese ganz besondere Beziehung ausdrückt, die wir jetzt zu ihm haben dürfen. Wir sind die Seinen. Wir gehören ihm und wir gehören zu ihm. In einer Weise, wie es kein anderes Geschöpf auf dieser Welt sonst hat. Wir haben eine Vertrauensnähe und Liebesbeziehung zu Jesus, wie sie Milliarden von Engeln und Menschen so heute noch nicht kennen. Macht euch das bewusst. Was für ein Privileg. Der erste Grundton von Johannes 13 bis 17 ist die Liebe Jesu zum Vater, das Einssein mit dem Vater und sein Kommen zum Vater. Die Liebe zum Vater, das Einssein mit dem Vater, das Kommen zum Vater. Der erste Grundton von Johannes 13 bis 17. Und der zweite Grundton ist seine Liebe zu den Seinen, sein Einssein mit den Seinen und sein Kommen zu den Seinen. Also das entspricht sich. Die Liebe zum Vater, das Einssein mit dem Vater und sein Kommen zum Vater. Und seine Liebe zu den Seinen, sein Einssein mit den Seinen, sein Kommen zu den Seinen. Das sind die beiden Grundtöne, auf denen dieser gesamte Abschnitt Johannes 13 bis 17 hier gestimmt ist. Da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Im Griechischen steht hier das Wort Telos. Das heißt übersetzt Ende, Ziel, Vollendung. Man könnte also auch übersetzen, er liebte sie bis hinein in die Vollendung. Und das trifft es schon besser, denn die Liebe Jesu hat ja kein Ende. Und auch das Kreuz war kein Ende, sondern der Anfang. Hier wird von der Vollendung der Liebe Jesu gesprochen. Jesus hört nicht auf zu lieben, bis er die Geliebten in die Vollendung, in das Ziel hinein geliebt hat. Zuallererst ist hier an die Vollendung seiner Liebe am Kreuz gedacht. Dort am Kreuz vollendet sich seine Liebe in der Dahingabe seines Lebens. Wer einen Beweis der Liebe Gottes zu uns Menschen braucht, dort am Kreuz, findet er ihn. Jesus ist diesen letzten Schritt der Liebe gegangen. Und deshalb hören wir dort vom Kreuz herab wieder das Wort von der Vollendung. Dasselbe Wort wie in Johannes 13, Vers 1. Diesmal aber als Verb. Vom Kreuz herab ruft Jesus es uns zu. Im Griechischen ist es nur ein einziges Wort. Tetelestai. Es ist vollbracht. Es ist vollendet. Jesus hat es dort vollbracht. Für dich, für mich, für seine ganze Schöpfung. Dort am Kreuz hat er uns bis in die Vollendung hinein geliebt. Tetelestai. Es ist vollbracht, es ist vollendet. Die Archäologen, die haben einen Kaufmannsladen aus der Zeit Jesu ausgebuddelt. Und da haben sie in dem damaligen Büro Rechnungen gefunden, einen ganzen Stapel Rechnungen. Und auf diesen Rechnungen, da war quer drüber geschrieben, Tetelestai. Das heißt, bezahlt. Bezahlt. Das heißt, die offenen Rechnungen hatten ihr Ziel gefunden und ihr Ende. Sie waren bezahlt. Und dieses Tetelestai, was über bezahlten Rechnungen stand, das ruft Jesus jetzt am Kreuz. Bezahlt, vollbracht, vollendet. Aber damit hört seine Liebe nicht auf. Dieser Satz von der Liebe Jesu ist zeitlos gültig. Er liebt uns bis hinein in die Vollendung. Und deshalb lesen wir in Philipper 1, Vers 6, ich bin dessen in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Christi Jesu. Was unser Herr anfängt, das wird er auch vollenden, zu seiner Zeit. Auf dem Weg der Heilsgeschichte Gottes, da bleiben keine Bauruinen, halbfertige Bauten irgendwo am Rand stehen. Seine Liebe wird nicht ruhen, bis er alle in die Vollendung hinein geliebt hat. So wie der Apostel Paulus die Darstellung der Heilsgeschichte Gottes in Römer 9 bis 11 in diesem einen großartigen Schlusssatz zusammenfasst, aus Römer 11, 36. Denn aus ihm und durch ihn und in ihn hinein sind alle Dinge, alles steht da, in ihn hinein. Aus ihm, durch ihn, in ihn hinein. Das ist die große Perspektive dieses Siegesrufes. Es ist vollendet. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg an diesem Donnerstagabend. Und dieser Weg beginnt an diesem Abend damit, dass Jesus, der Sohn Gottes, die Oberkleider ablegt, sich sein Tuch als Schürze umbindet und seinen Jüngern die Füße wäscht. Die Fußwaschung wird zum Symbol des ganzen Passionsgeschehens. Und das war für die Jünger alles sehr verwirrend. Und während sie dann dort sitzen, da wird Jesus im Geist erschüttert und sagt, einer von euch wird mich verraten. Und alle sind irritiert, bin ich es? Und dann kündigt Jesus an, dass er fortgehen wird und dass seine Jünger nicht mitkommen können. Und dann kommt noch die Ankündigung, dass Petrus ihn dreimal verleugnen wird und das alles Schlag auf Schlag. Könnt ihr euch vorstellen, wie völlig verwirrt und frustriert die Jünger in diesem Moment waren. Und jetzt haben wir ungefähr die Stimmungslage, in die hinein Jesus seine Abschiedsworte aus Kapitel 14 bis 16 spricht. Und ich möchte jetzt kurz anfangen und dann kommenden Sonntag fortfahren, dass wir uns einfach mit den Jüngern in den Obersaal setzen und auf das hören, was Jesus ihnen und uns noch sagen möchte, bevor er zum Vater geht. Jetzt nur der Einstieg. Johannes 14, Vers 1. Euer Herz erschrecke nicht. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Ihr vertraut Gott, vertraut auch mir. Als allererstes, das allererste, was Jesus sagt, es geht ihm um unser Vertrauen. Das allererste. Damals wie heute gibt es so vieles, was unser Herz erschrecken, erschüttern, durcheinander bringen will. Jeder von uns kennt dieses innere Erschrecken, diese Erschütterung des Herzens, diese Schrecken der Nacht. Und da, mitten hinein in unser Erschrecken, spricht Jesus, vertraut mir, auch wenn ihr gerade nichts versteht. Es geht dem Herrn um unser Vertrauen, immer wieder neu. In den ständig neuen Herausforderungen unseres Lebens, in jedem neuen Problem, in jeder neuen Herausforderung unseres Lebens steckt dieser Ruf Jesu. Vertraue mir. Das ist verborgen in allem, was so auf uns zukommt. Und nicht nur Gott im Allgemeinen, sondern auch Jesus im Besonderen sollen und dürfen wir vertrauen. Denn in Jesus offenbart sich Gott. Und deshalb dürfen und sollen wir Jesus vertrauen, wie wir Gott vertrauen. Auch hierin erweist sich die Göttlichkeit Jesu. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch dann gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das erste Wort Jesu an seine Jünger, vertraut mir, Das zweite Wort, ich komme wieder. Es ist kein Abschied für immer. Jesus geht uns voraus, um uns im Vaterhaus einen Platz vorzubereiten. Indem Jesus sein Leben am Kreuz für uns dahingibt, verschafft er allen, die an ihn glauben, ein Wohnrecht im Haus seines und unseres Vaters. Machen wir uns klar, es geht nicht einfach um einen Platz im Himmel. Es geht auch nicht nur um eine Dienstwohnung im Palast. Auch nicht um einen kurzen Besuch in den Privaträumen Gottes. Es geht darum, ins Vaterhaus Gottes dauerhaft einzuziehen. Dort zu wohnen, wo Gott zu Hause ist. Paulus schreibt in Epheser 2,19, ihr seid nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Was für eine Perspektive. Hausgenossen Gottes, da zu wohnen, wo Gott wohnt, in dem innersten Bereich. Und wie liebevoll drückt der Herr es aus. Ich komme wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist dem Herrn wichtig, damit auch ihr seid, wo ich bin. Hören wir die Liebe und die Sehnsucht Jesu? Damit auch ihr seid, wo ich bin. Und das erinnert an dieses hohepriesterliche Gebet, Johannes 17, 24. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin. Habt ihr in der Bibel je gesehen, dass Jesus vom Vater steht und sagt, ich will? Werdet ihr nicht finden. Im Gegenteil, selbst in Gethsemane sagt Jesus noch, Vater, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Es gibt nur einmal, dass Jesus sagt, Vater, ich will. Und auch das ist natürlich kein rebellierendes Ich will, sondern auch hier weiß ich Jesus eins mit dem Willen des Vaters, natürlich. Aber alleine, dass er es so formuliert, Vater, ich will. Das ist ganz außergewöhnlich. Und was will er? Dass die, die du mir gegeben hast, bei mir seien, wo ich bin. Stärker kann die Liebe und die Sehnsucht Jesu zu uns nicht ausgedrückt werden. Wie ist das bei uns? Sehnen wir uns auch nach unserem Herrn, nach seinem Kommen, nach der Vereinigung mit ihm? Dann werden wir beten, wie Bernd letztens am Mittwoch. Herr, komme bald. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus, was für ein besonderer Ort doch dieser Abendmahlsaal ist, dieser Abend war. Danke, dass du uns in deinem Wort damit dabei sein lässt. Dass es so ist, als wenn wir da mit dabei sitzen und das miterleben dürfen. Deine Liebe. Herr, wir danken dir, dass wir die Deinen sein dürfen. Wir danken dir, dass du uns liebst bis in die Vollendung hinein. Und Herr, wir möchten es dir immer wieder sagen. Ja, Herr, du hast das volle Verfügungsrecht über unser Leben. Dein sind wir mit allem, was wir sind und haben. Du bist unser Herr und du sollst auch unser Herr sein. Danke, Herr Jesus, dass du uns so liebst und dass wir wissen, dass alles, was du über uns verfügst, aus dieser Liebe kommt. Herr, wir wollen jetzt fröhlich für dich auch unseren Dienst und unsere Arbeit tun. Nicht griesgrämig schauen, nicht nach rechts und links gucken, nicht stöhnen und uns einfach nur ärgern, sondern es als ein Vorrecht verstehen, dir gehören und dir dienen zu dürfen und dass du zu uns kommst, um bei uns Wohnung zu machen. Danke, Herr, dass wir dir dienen dürfen. Das ist ein Privileg, Danke. Und wir freuen uns auf dein Kommen. Herr, wir freuen uns auf diesen Tag, an dem du kommst und uns, deine Gemeinde, zu dir nimmst, ins Vaterhaus. Dass wir dann da sind, wo du bist, endlich, für immer. Danke, wir beten dich an. Amen.